بسم الله الرحمن الرحيم. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Assalamu alaikum, meine lieben kleinen Geschwister im Islam. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum 9. Teil der Geschichte unseres geliebten Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern? Wir haben auf der letzten CD erzählt, wie die Quraysh geplant haben, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu töten. Und wir haben auch erwähnt, wie Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten vor seinen Feinden geschützt und wie er ihn zusammen mit seinem Freund Abu Bakr unversehrt nach Medina gebracht hatte. Und heute wollen wir schauen, was nun, nachdem der Prophet in Medina angekommen war, weiter geschah. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ritt auf seiner Kamelstute Qaswa in die Stadt Medina ein. Die ganze Stadt hatte sich versammelt, um ihn zu begrüßen und willkommen zu heißen. Viele wollten den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, zu sich nach Hause einladen, damit er bei ihnen wohne. Sie griffen nach den Zügeln seines Kamels, doch der Prophet sprach: Lasst meine Kamelstute weiterziehen, denn sie steht unter Allahs Befehl. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wollte nämlich schauen, wo sich seine Kamelstute niederlassen würde. Dort nämlich sollte der Platz sein, an dem die erste Moschee in Medina gebaut werden sollte. Und an diesem Platz wollte der Prophet sich auch ein Haus bauen. Qaswa, die Kamelstute des Propheten, lief also weiter durch die Stadt und kam dann zu einem Platz, an dem die Menschen für gewöhnlich ihre Datteln trockneten. Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, erkundigte sich, wem der Platz gehöre. Nachdem sich zwei Waisen gemeldet hatten, fragte der Prophet sie, ob er ihnen das Grundstück nicht abkaufen dürfe. Die beiden wollten es ihm aber am liebsten schenken. Doch der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wollte ihnen nichts von ihrem Besitz wegnehmen. Daher einigten sie sich auf einen Kaufpreis. Es dauerte nicht lange, da begannen sie alle gemeinsam an diesem Platz eine große Moschee zu errichten. Direkt neben der Moschee baute sich der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, auch ein kleines Haus für seine Familie. Als es fertig war, zog er zusammen mit Sauda und seinen beiden Töchtern Kulthum und Fatima dort ein. Die Familie sollte sich aber bald noch vergrößern. In einem Traum hatte Allah dem Propheten angekündigt, dass er Aisha, die Tochter seines besten Freundes Abu Bakr, heiraten würde. Aisha kannte den Propheten schon, seit sie auf der Welt war. Obwohl sie noch sehr jung war, glaubte sie fest an ihn und sie mochte ihn sehr gern. Daher waren sie und auch ihre Eltern sehr glücklich darüber, als sie erfuhren, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sie heiraten wollte. Sehr schnell wurde klar, warum die Wahl ausgerechnet auf Aisha fiel. Sie war eine sehr tugendhafte Frau und dazu sehr wissbegierig. Alles, was sie vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, hörte, speicherte sie in ihrem Gedächtnis, und da sie noch sehr jung war, konnte sie hervorragend auswendig lernen. Später einmal sollte sie eine der wichtigsten Gelehrtinnen des Islam werden und viele Männer und Frauen ausbilden. Die Ehe zwischen dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und Aisha zeigte auch die hohe Stellung ihres Vaters Abu Bakr. Sauda, die andere Frau des Propheten, mochte Aisha auch sehr gern. Da sie schon eine ältere Frau war, hegte sie beinahe mütterliche Gefühle für Aisha und unterstützte sie, wo sie nur konnte. Nun lebten die Muslime also in Medina, der ersten islamischen Stadt, und Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, war nun nicht alleine mehr Prophet, sondern auch der Führer eines ganzen Volkes geworden. Die alten Gesetze der Unwissenheit wurden abgeschafft und der Islam trat an ihre Stelle. So wurde die Ungerechtigkeit und die Unterdrückung aus Madina vertrieben. Die Sklaven wurden nach und nach befreit, und die Schwachen bekamen die gleichen Rechte wie die Starken. Niemand wurde mehr benachteiligt. Vor allem die Frauen, welche früher immer unterdrückt wurden, bekamen nun ihre Rechte und wurden ehrenhaft behandelt. Mit Muhammad kam auch das Glück und die Zufriedenheit nach Madina, und Allah subhanahu wa ta'ala segnete die Stadt. Der Prophet erklärte die Muslime allesamt zu Brüdern und Schwestern, die sich gegenseitig helfen und stärken sollten. Und dies taten sie auch, denn obwohl die Auswanderer aus Mekka ja eigentlich Fremde waren, wurden sie von den Helfern aus Madina voller Liebe aufgenommen und versorgt. Sie nahmen sie sogar in ihre Häuser auf und teilten alles mit ihnen, was sie besaßen. Die Muslime konnten fortan ihre Religion frei ausüben und brauchten sich nicht mehr vor den Tyrannen aus Mekka in Acht nehmen. Diese waren erst einmal weit weg und konnten ihnen so schnell nichts mehr anhaben. So verrichteten sie ihre täglichen Gebete nun alle zusammen in der Moschee. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, stiftete Frieden zwischen allen verfeindeten Stämmen und vereinigte sie durch den Islam. Nun musste es ihm nur noch gelingen, auch mit den Juden ein Abkommen zu schließen, um den Frieden in Madina zu sichern. Doch würden die Juden ein solches Abkommen wohl akzeptieren? Die meisten von ihnen wollten Muhammad nicht als Propheten anerkennen. Aus falschem Stolz heraus waren sie der Meinung, dass der neue Prophet auf jeden Fall aus ihrem Volke stammen müsste. Sie konnten es nicht ertragen, dass Allah sich einen Propheten aus einem anderen Volk erwählt hatte, und waren deswegen eifersüchtig. Wenn sie nun ein Abkommen mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam eingehen würden, müssten sie ihn auch als ihren Führer anerkennen. Und ob sie dies tun würden, war sehr, sehr fraglich. Manche der Juden erkannten, dass Muhammad ein wahrer Prophet Allahs war und nahmen den Islam an. Doch die meisten von ihnen weigerten sich, den Islam anzunehmen. Seit längerer Zeit schon hofften sie, die Macht in Madina zu übernehmen. Deshalb warteten sie auch darauf, dass ein Prophet aus ihren eigenen Reihen erweckt würde, der ihnen zum Sieg über die arabischen Stämme verhelfen sollte. Entsprechend enttäuscht waren sie darüber, dass nun ein arabischer Prophet entsandt wurde, der ihnen nicht die Macht über Madina schenkte. Nein, dieser Prophet war viel mehr daran interessiert, dass alle Bewohner Madinas in Frieden und Wohlstand miteinander lebten, egal woher sie kamen und welcher Religion sie angehörten. Dies missfiel den jüdischen Stämmen, welche die Macht für sich beanspruchten, um über die anderen zu herrschen. Sogleich begannen ihre Führer, sich mit den wenigen verbliebenen Götzendienern gegen die Muslime zu verbünden. Gemeinsam versuchten sie, Hass und Zwietracht unter den Muslimen zu säen. Zu dieser Zeit traten auch die ersten Heuchler in Erscheinung. Diese nahmen den Islam äußerlich an, obwohl sie im Herzen den Glauben verweigerten. Als Muslime getarnt, war es für sie leichter, Schaden anzurichten. Allah subhanahu wa ta'ala warnte den Propheten vor ihnen, und er ermahnte ihn, sich vor ihnen und ihrer List in Acht zu nehmen. Nun war der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, vor der List dieser Unheilsstifter gewarnt und passte auf, dass sie kein Übel unter den Muslimen anrichteten. Die Muslime genossen ihr Leben in Madina. Sie arbeiteten fleißig und trafen sich mehrmals täglich in der Moschee, um gemeinsam zu beten. Noch mussten sie die Zeit für die Gebete abschätzen. Doch eines Nachts hatte Abdullah ibn Zayd einen Traum. Am nächsten Morgen ging er zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und erzählte ihm von dem Mann, den er im Traum gesehen hatte und der ihm geraten hatte, die Menschen zum Gebet zu rufen. Und wie schön waren die Worte dieses Rufes.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah.
Allah ist größer. Allah ist größer. Allah ist größer. Allah ist größer. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Kommt her zum Gebet. Kommt her zum Gebet. Kommt her zum Erfolg. Kommt her zum Erfolg. Allah ist größer. Allah ist größer. Es gibt keinen Gott außer Allah. Als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, diese Worte hörte, da sagte er: Wahrlich, dies ist ein wahrer Traum. Gehe zu Bilal und trage ihm die Worte vor. Er soll die Menschen mit diesen Worten zum Gebet rufen, denn seine Stimme ist kraftvoller als die deine. Nachdem Bilal sich die Worte eingeprägt hatte, ging er fortan zu jeder Gebetszeit auf das Dach eines Hauses und rief die Menschen zum Gebet. Als nun Umar diesen Ruf das erste Mal hörte, lief er sogleich zum Gesandten Allahs und sprach: Ich hatte genau den gleichen Traum wie Abdullah ibn Zayd. Da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam: Gelobt sei Allah! Und sie freuten sich darüber. Seit diesem Tage wird in allen Moscheen der Welt mit den immer gleichen Worten zum Gebet gerufen. Nachdem die Muslime Mekka verlassen hatten, verbreitete sich der Islam weiter in Arabien. Nur die Tyrannen in Mekka weigerten sich weiterhin stur, den Islam anzunehmen. Im Gegenteil, sie überlegten noch immer, wie man den Muslimen schaden konnte. Schließlich entschieden sie, einen Brief an Ubay ibn Salul, den Kopf der Heuchler in Medina, zu schicken. In dem Brief forderten sie ihn auf, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu ermorden. Sie drohten ihm damit, Medina anzugreifen, wenn er es nicht täte. Ubay versuchte daraufhin, alle Götzendiener und Heuchler in Medina gegen den Propheten und die Muslime aufzuhetzen. Doch schon nach kurzer Zeit erfuhr der Prophet von ihrem Plan. Er ließ die Leute versammeln und sprach zu ihnen und schaffte es durch seine Worte, die Menschen zur Vernunft zu bringen, so dass sie ihre Pläne fallen ließen. Trotzdem ging von den Quraysh in Mekka immer noch eine große Gefahr aus, und es war klar, dass sie so schnell nicht aufgeben würden, den Propheten anzugreifen. Immer musste er damit rechnen, dass ein Heuchler oder Götzendiener ihn überfallen und töten könnte. Doch da offenbarte Allah, subhanahu wa ta'ala, dem Propheten einen Vers aus dem Koran. Er sagte: Allah wird dich vor den Menschen schützen. Da schickte der Prophet seine Gefährten fort, welche gekommen waren, um ihn zu beschützen, und sagte: O ihr Menschen, ihr könnt ruhig gehen. Allah, der Erhabene, wird mich vor den Feinden beschützen. Als die Mekkaner erfuhren, dass die Muslime sich mit immer mehr umliegenden Stämmen verbündeten und Friedensabkommen schlossen, waren sie sehr wütend. Eifrig überlegten sie, was man nun unternehmen könnte. Da hatten sie eine Idee. Sie nahmen einfach den ganzen Besitz der Muslime, welchen diese in Mekka zurücklassen mussten, und raubten ihn. Dann stellten sie eine Handelskarawane zusammen, beluden die Kamele mit den geraubten Gegenständen und schickten Abu Sufyan mit der Karawane nach Syrien, um die Waren zu verkaufen. Bisher hatte Allah den Muslimen nicht erlaubt, sich gegen ihre Feinde zu verteidigen. Deshalb blieb ihnen nichts anderes übrig, als das Unrecht, das man ihnen angetan hatte, geduldig zu ertragen. Doch nun kam der Engel Jibril zu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, und offenbarte ihm die Worte Allahs, die ihnen erlaubten, sich von nun an gegen ihre Unterdrücker zu wehren. Als der Prophet davon erfuhr, dass man ihren Besitz geraubt und ihn in Syrien auf dem Markt verkaufen wollte, beschloss er, die Karawane anzugreifen. Doch Abu Sufyan erfuhr von diesem Vorhaben und schickte sogleich einen Boten nach Mekka, um die Quraisch aufzurufen, ihre Karawane zu verteidigen. Als der Bote Mekka erreichte, ritt er direkt zur Kaaba und rief: »O ihr Quraisch, es droht große Gefahr! Muhammad und seine Leute wollen eure Karawane angreifen und ausrauben. So eilt euch und verteidigt eure Waren!« Sogleich waren die Führer Mekkas in Aufruhr, und es dauerte nicht lange, da rüsteten sie sich zum Aufbruch. Sie stellten ein großes Heer von über 1000 Mann auf und zogen Richtung Medina. Inzwischen waren der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, und eine kleine Truppe von ungefähr 300 Männern bereits in Richtung der Karawane aufgebrochen. Unterwegs erreichte sie die Nachricht, dass die Quraisch mit einem großen Heer zu ihnen unterwegs waren, um sie anzugreifen. Der Prophet setzte sich nun mit seinen Gefährten zusammen, um zu beraten, was sie am besten tun sollten. Die Gefährten, die mit dem Propheten ausgewandert waren, rieten ihm, sich dem Feind zu stellen und sich zur Wehr zu setzen. Da wandte sich der Prophet zu den Helfern aus Medina, um sie nach ihrer Meinung zu befragen. Sie versprachen dem Propheten sogleich, dass sie ihn und den Islam immer unterstützen würden, egal wofür er sich entscheidet. Da stand der Prophet auf und rief seinen Gefährten zu: »Vorwärts und seid frohen Mutes! Allah, der Erhabene, hat mir versprochen, dass wir entweder die Karawane oder die Angreifer aus Mekka besiegen werden. Bei Allah, es ist so, als würde ich die geschlagenen Feinde schon vor mir sehen.« Die Worte des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, machten den Männern Mut und sie rüsteten sich zum Aufbruch. Zwar wussten sie, dass die Feinde aus Mekka ihnen wohl an Zahl überlegen sein würden. Auch ihre Ausrüstung an Reittieren und Waffen war doch mehr als dürftig. Doch sie vertrauten auf Allah und darauf, dass der Prophet die Wahrheit sprach. Am Abend kamen sie in der Nähe der Brunnen von Badr an. Der Prophet schickte einige seiner Gefährten als Kundschafter zu den Brunnen. Dort trafen sie zwei Sklaven, welche zum Heer aus Mekka gehörten. Sie brachten die beiden zum Propheten, und er fragte sie, wo die Quraisch ihr Lager hatten. »Sie lagern dort hinten, hinter dem Hügel am äußersten Rande des Tales.« »Und wie viele sind es?« fragte der Prophet. »Es sind viele«, antworteten die beiden. Und tatsächlich waren es sehr viele, über 1000 Mann, und unter ihnen waren die Führer von Mekka. Mittlerweile war Abu Sufyan mit seiner Karawane bereits an dem Gebiet von Badr vorbeigezogen. Eilig schickte er einen Boten zu dem Quraisch, welcher sagte: »Abu Sufyan schickt mich zu euch, und er lässt euch wissen, dass die Karawane gerettet ist. Ihr könnt also wieder nach Hause zurückkehren.« Als Abu Jahl dies hörte, sprang er auf und rief: »Nein, wir werden nicht zurückkehren. Erst wollen wir die Brunnen von Badr erreichen und dort für 3 Tage Wein trinken und gebratenes Fleisch essen. Und dann werden wir in den Krieg ziehen.« Die meisten der Quraisch stimmten Abu Jahl zu. Doch es gab auch einige, die der Meinung waren, man sollte besser nach Mekka zurückkehren. So ermahnte Utba die Leute und sprach: »In diesem Krieg wird es keine Gewinner geben. Auch wenn ihr Muhammad und seine Leute besiegt, dann werdet ihr euch anschließend dafür schämen. Denn schließlich sind die Leute bei Muhammad ja eure Verwandten. Wollt ihr denn eure eigenen Verwandten erschlagen? Einige der Leute nahmen sich die Worte zu Herzen und zogen ab nach Mekka. Doch Abu Jahl beschimpfte Utba sogleich als Feigling und führte seine Leute nach Badr. Dann kam der Morgen der Schlacht. Die Muslime erwachten aus einem friedlichen, erholsamen Schlaf. Nachdem die Sonne aufgegangen war, begannen die Quraisch, sich auf einem Hügel über dem Tal zu postieren. Als der Prophet die Heerscharen sah, rief er: »O Allah, dies sind die Quraisch, die mit ihrer Hochnäsigkeit gekommen sind und die dich und deinen Propheten verleugnen. O Allah, vernichte sie am heutigen Morgen.« Als die Quraisch den Hügel herabgekommen waren und ihr Lager aufschlugen, betrachteten sie das Heer der Muslime und sahen, dass es im Gegensatz zu ihnen nur sehr wenige waren. Da fühlten sie sich noch stolzer und waren überzeugt, dass sie die Muslime mit Leichtigkeit besiegen konnten. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, begann nun damit, die Reihen seiner Kämpfer zu ordnen und für die Schlacht vorzubereiten. Nachdem er damit fertig war, zog er sich noch einmal in sein Zelt zurück, um Allah, seinen Herrn, anzuflehen. Er wusste, dass seine Leute nur sehr wenige und dass ihre Ausrüstung sehr schlecht war. Da kam plötzlich der Engel Jibril zu ihm und gab ihm die frohe Botschaft, dass Allah den Muslimen Engel schicken werde, um ihnen gegen die Götzendiener zu helfen. Dann trat der Prophet aus seinem Zelt heraus und die Schlacht konnte beginnen. Als erstes trat ein junger Mann aus den Reihen der Mekkaner hervor, um sich im Zweikampf zu messen. Er schritt auf die Muslime zu, doch Hamza, der Onkel des Propheten, trat ihm entgegen. Der junge Mann griff ihn an, doch da versetzte Hamza ihm einen Hieb mit dem Schwert und traf ihn tödlich. Nach diesem Ereignis traten drei der Führer Makkas nach vorne und zogen ihre Schwerter. Es waren Utba, sein Bruder Shayba und sein Sohn Walid. Sofort kamen drei Männer aus den Reihen der Muslime hervor. Sie gehörten zu den Ansar, zu den Helfern aus Medina. Als die Quraisch sie sahen, fragten sie: »Wer seid ihr?« Sie antworteten: »Wir gehören zu den Ansar, den Helfern des Propheten, sallallahu alaihi wasallam.« »Mit euch haben wir nichts zu schaffen. Schickt uns Leute aus unserem Stamm, damit wir uns im Zweikampf mit ihnen messen können.« Da schickte der Prophet Abu Ubaida, seinen Onkel Hamza und seinen Cousin Ali aufs Feld. Wenige Sekunden später standen sich die sechs Männer gegenüber und blickten sich finster an. Dann trafen sich die Schwerter und der Kampf begann. Es dauerte nicht lange, da hatte Hamza seinen Gegner Shayba erschlagen. Auch Ali erschlug seinen Gegner, Al-Walid. Abu Ubaida und Utba verletzten sich beide so stark, dass sie nicht mehr weiterkämpfen konnten. Da kamen Hamza und Ali zur Hilfe geeilt und erschlugen Utba. Anschließend nahmen sie ihren Gefährten Abu Ubaida und trugen ihn zurück ins Heer der Muslime, damit er sich dort ausruhen konnte. Nachdem diese Zweikämpfe beendet waren, wurde es augenblicklich still im Heer der Mekkaner. Schockiert mussten die Kämpfer mit ansehen, wie drei der edelsten Führer Mekkas vor ihren Augen erschlagen wurden. Für eine Weile starrten die Männer fassungslos auf die Toten, die vor ihnen lagen. Dann aber fassten sie sich und brachten die Toten zurück in ihr Lager. Ein paar Augenblicke später rückte das Heer der Mekkaner näher. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hatte seinen Gefährten angeordnet, mit dem Angriff zu warten, bis er den Befehl dazu gab. Dann rief er mit lauter Stimme: »Jeder, der heute für Allah gegen den Feind kämpft und nicht zurückweicht und dann auf diesem Wege getötet wird, den wird Allah ins Paradies bringen.« Dann nahm er eine Handvoll Steinchen und warf sie dem Feind entgegen. Dies war das Zeichen zum Angriff. Sogleich warfen sich die Gläubigen mit aller Kraft in die Schlacht. Allahu Akbar, ertönte es aus ihren Reihen, und sie spürten auf einmal eine ungeheure Kraft. Voller Entschlossenheit trafen sie auf ihren Feind. Mit einem Mal fühlten sie sich, als hätte sich ihre Streitkraft an gläubigen Kämpfern verdoppelt und verdreifacht. Und tatsächlich sandte Allah subhanahu wa ta'ala seine Heerscharen der Engel vom Himmel herab. Sie kämpften Seite an Seite mit den gläubigen Männern gegen die ungläubigen Tyrannen aus Mekka. Diese waren erschrocken über die Kampfkraft der Muslime und Allah versetzte ihre Herzen zusätzlich in Angst und Schrecken. Verzweifelt riefen sie ihre falschen Götter zur Hilfe, doch sie bekamen keine Antwort. Ihr falscher Glaube hatte sie im Stich gelassen. Jahrelang hatten sie die Muslime gequält und getötet. Jahrelang hatten sie sich überheblich benommen und sich über die Muslime lustig gemacht. Jahrelang hatten sie die Muslime beschimpft und sie letztlich aus ihrer Heimat verjagt und ihren Besitz geraubt. Doch am Tage der Schlacht von Badr, als sie gekommen waren, die Muslime endgültig zu vernichten, wurden sie für ihr Unrecht bitter bestraft. Furchtlos stürmten die gläubigen Männer auf sie ein, und schon bald machten die ersten der Feinde kehrt und flüchteten vom Schlachtfeld. Nach und nach rannten immer mehr davon, bis die letzten von ihnen niedergekämpft und gefangen genommen wurden. Allahu Akbar! Was für ein Sieg! Die Muslime konnten es kaum fassen, dass sie ihren übermächtigen Feind besiegt hatten. Sie dankten Allah subhanahu wa ta'ala dafür und waren überglücklich. Die Mekkaner aber zogen ihre Truppe ab und machten sich geschlagen und gedemütigt auf den langen Heimweg. Die größten ihrer Führer waren getötet worden. Auch der elende Abu Dschahl, der die Muslime jahrelang tyrannisiert hatte und den Propheten töten wollte, war nun selbst getötet worden. So hat Allah seine Diener beschützt und seine Feinde erniedrigt. Es dauerte nicht lange, da erreichte die Siegesbotschaft Madina. Alle Muslime waren erleichtert und glücklich, dass Allah ihnen in dieser schweren Stunde geholfen hatte. Sie dankten Allah, ihrem Herrn, dafür und warteten freudig auf die Ankunft des edlen Propheten und seiner Gefährten. Ja, meine lieben kleinen Geschwister, so hat es sich damals zugetragen. Aber das Abenteuer des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ist noch lange nicht zu Ende. Doch wie die Geschichte weitergeht, werden wir inshallah auf der nächsten CD weitererzählen. Dann werdet ihr inshallah erfahren, was nach der Schlacht von Badr geschah. Bis dahin aber wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch und auch eure Familien beschützen und bewahren. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.